Willkommen in der Welt von Du Digitale, in der die Zukunft des E-Commerce schon heute beginnt. Alexander Otto und Marcel Brindöpke führen durch das Labyrinth der digitalen Revolution. Von den neuesten E-Commerce-Trends bis hin zu den disruptiven Technologien, die den Markt formen. Bist du bereit?
Willkommen zurück zu Du Digitale, eurem News-Aperitif aus der digitalen Welt des Handels und des Digitalen im Allgemeinen, würde ich mal so sagen. Heute ist doch tatsächlich schon Episode 7. Für mich immer was ganz Besonderes, weil 7 ist ja meine Glückszahl. Also ich bin jetzt weder irgendwie ein Zahlenmystiker noch irgendwie abergläubisch, aber ich bin doch tatsächlich an einem 7. geboren. Und wenn wir den Monat auch noch irgendwann haben als Episode, dann sage ich auch, welcher Monat. Und deswegen glaube ich, dass das heute ganz besonders schön wird, weil 7 ist eine tolle Zahl. Über 7 Brücken musst du gehen und auch ja, die 7 Todsünden natürlich auch, also nicht so schön, aber die 7 Bridges Road, wer da schon mal war, Florida Keys, absolut überragend. Da ist wirklich vieles dabei bei dieser Zahl, deswegen wird es heute ganz besonders schön. Denn natürlich zuallererst auch auf 7 Meilenstiefeln hier im Studio angereist, auch heute wieder mein kongenialer Podcast-Pal Marcel Brindöpke. Hi.
Hi.
Sag mal, um jetzt mal den Titel, den lustigen, aufzulösen, stehst du auch jetzt eigentlich vor diesen chlorreichen 7 Wochen Schulferien, so mit Freibad, Flatrate und Eisbauch anstatt Bierbauch, weil man ständig mit irgendwelchen Kindern und Leuten Milchspeiseeis zu sich nehmen muss?
Milchspeiseeis, ja. Mein Sohn ist ja erst 4,5 und noch keine 7. Ja. Ja, von daher ist er noch so ein Badeseetyp und das wird mich wahrscheinlich eher zu den chlorreichen 7 bringen, weil die Qualität der Badeseen, wo wir sind, man sieht den Grund nicht. Also schon kaum dahin zu gehen, aber vor allem den Grund des Sees nicht.
Und später wird dir dann der Grund klar, warum.
Im Grunde ja. Und nee, von daher werde ich also sozusagen die Wahl meiner Badeseen ein bisschen aussieben. Und mal gucken, was wir da so finden. Aber von daher freue ich mich natürlich, dass ich jetzt schon mal weiß, dass du an einem 7. Geburtstag hast. Dass ich mir jetzt 12-mal im Jahr alertet im Kalender, bis ich es dann rausgefunden habe. Ich würde sagen, der Juni ist es nicht, weil das hätten wir dann gehabt. Aber ja, bin ich jetzt natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, wann du Geburtstag hast.
Mhm. Ja, also ich werde es irgendwann verraten. Vielleicht wird das so das Spielchen, da musst du auch noch mit einsteigen.
Ja.
Interessanterweise, ich muss da kurz jetzt drauf reagieren, weil ich habe immer gedacht so, also gefühlt, ne, weil das ja im Norden, da wo du so zu Hause bist, so mit dem Meer, und dachte ich immer, da gibt's so ganz tolle Badeseen. Also in meiner Vorstellung ist es da so blau und glitzerig und nicht trüb.
Gut, du müsstest mal die Badeseen sehen. Das ist, mitunter ist das so, aber ich war jetzt zum Beispiel neulich in einem Naturbad, das war sehr, sehr schön, also will ich gar nicht in Abrede stellen, aber du brauchst schon eine gewisse Portion Zutrauen, dass das wirklich nur Erde und Moor ist in dem Wasser, um da dann auch reinzugehen, und dass es quasi keine Tiere in diesem Bad mehr gibt, weil sehen kannst du sie nicht, also du bist ab der Oberfläche im Blindflug.
Ja, aber es ist einfach so, wenn was am Zeh lutscht, ist es meistens dann ein Karpfen.
Gut. Ja, jetzt wo du sagst, das war kein Karpfen. Das kann ich schon mal sagen. Das Karpfen war es nicht, aber vielleicht ein Salamander, man weiß es nicht.
Ah, das ist aber unschön. Also dann lieber Karpfen, mag ich aber auch nicht. Na gut. Also.
Erst wieder Weihnachten.
Ja, genau. So, also ihr hört, wir sind ein bisschen in Ferienlaune, zwangsläufig, weil jetzt kann ich es ja sagen, in Bayern fangen die Ferien an, und zwar nächste Woche. 6 Wochen Spaß und viel Digitales, um jetzt mal den Bogen zu spannen, weil man natürlich wahnsinnig viel auch digital anbieten muss, um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Und da werden wir ganz viel wieder wissen, was Disney Plus so für neue Features hat. Aber wir wollen uns langsam zu unserem neuen Thema vorarbeiten. Ich habe mir was überlegt so für unser erstes Thema. Pass mal auf.
Bin gespannt.
Der Webraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2024. Dies sind die Abenteuer des Duo Digitale, das mit seiner 2-Mann starken Besatzung unterwegs ist, um digitale Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der analogen Welt entfernt, dringt das Duo in Galaxien vor, die nie ein Mensch ohne Amazon Prime zuvor gesehen hat.
Wow.
Gewinner und Verlierer.
So. Was soll man dazu jetzt sagen?
Marcel. Tja, ohne Amazon Prime in der Schweiz tauchen die meisten in Galaxus ein, statt in Galaxien. Aber ja, Amazon Prime ist ein spannendes Thema. Bin gespannt, was du da ausgepackt hast heute.
Naja, also vielleicht liegt's Jubiläum, das wir ja letztes Mal schön besprochen haben, das 30-Jährige, oder an unseren Einkaufstipps vom letzten Mal, ja, der gelbe Regenponcho, ich erinnere.
Ja.
Oder an den massenweise frühzeitig bestellten Yes We Cam Fanshirts, um mal ganz kurz meine große Freude über die Kamala Harris hier auszudrücken. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen, es war der erfolgreichste Amazon Prime Day ever, war, lass uns kurz rechnen, vor 8-9 Tagen, wie immer über 2 Tage, glaube 16. 17. Juli. Ich habe maßgeblich dazu beigetragen, denn ich habe mir für die Terrasse einen großen Sonnenschirm gekauft, der 42% reduziert war. Mich hat's also total gepackt. Und ich habe übrigens auch Kaffee gekauft. Man glaubt es nicht. Lavazza Kaffee fast die Hälfte bei Prime Day. Aber ist einfach krass. Und da sage ich mal, okay, der erfolgreichste. Ich bin jetzt nicht verwundert. Es geht ja hier immer um Wachstum und noch größer, noch besser, noch erfolgreicher zu werden. Aber wenn man jetzt auf der anderen Seite jetzt die letzten Monaten bis zu einem Jahr immer gehört hat, dass alles nicht mehr so doll wächst und die Zahlen schwanken und teilweise runtergehen, ist es schon immer wieder eine verblüffende Leistung, die da vollbringen. Und vielleicht gibt es dafür ja Gründe, die du weißt, außer dass ich einen Sonnenschirm brauche ab und an.
Also Gründe gibt es sicher, ob ich die brauche oder ob ich die kenne, die Gründe, das werden wir rausfinden. Es ist natürlich am Ende vom Tag jetzt auch keine große geheime Wissenschaft. Grundsätzlich wächst online weiterhin. Amazon ist der größte Kanal in vielen Ländern und wenn die einen raustun, dann knallt es halt und das wird dann in der Regel immer ein bisschen mehr sein als vorher. Also das ist an sich, glaube ich, verhältnismäßig simpel. Ich glaube, dass es noch ein paar Effekte mehr gibt, dass sicherlich die Rabatte, du hast es jetzt angesprochen, zu welchen Konditionen, sag ich mal, du einkaufst, ja, das sind natürlich erstmal sehr, sehr hohe Rabatte auf der einen Seite, also prozentual für sich genommen. Das wird beim Sonnenschirm mehr reingeknallt haben als bei Lavazza. Aber dadurch natürlich ein extrem hoher Kaufanreiz, Kaufpush. Was wir grundsätzlich erleben, ist, wenn solche Tage kommen, das wissen die Leute ja. Das heißt, sie hören ja dann auch vorher auf zu shoppen, ne, und warten auf den Tag, weil das weiß dann jeder, bevor ich mir den Sonnenschirm jetzt 3 Tage vorher kaufe, das wäre ein bisschen doof. Gucke ich doch erstmal und warte erstmal. So, und wenn man das sonnentechnisch aushält, dann spart man in der Regel viel Geld. Also das heißt, es ist erstmal grundsätzlich natürlich ein sehr hoher Rabatt. Ich glaube auch, dass bedingt durch die Diskussion, die wir in der letzten Folge auch hatten, der Grundpreis von vielen Themen ohnehin schon mal recht niedrig ist. Also Preis bleibt ein dominantes Thema. Also auf einem sehr niedrigen Preisniveau gibt es dann noch Rabatte. Das kickt natürlich auch. Ich habe mich natürlich, wie man das vorher macht bei so einer Sendung, vorher noch mal ein bisschen schlau gemacht bei Leuten, die sich hauptberuflich mit Amazon beschäftigen, die mir das auch für Deutschland bestätigt haben, dass sie deutlich mehr Support von Amazon hatten, dass Amazon dort auch wahrscheinlich in der Werbung mehr gemacht hat, als man das so kannte oder als das vorher war. Das alles wird dafür gesorgt haben, dass Amazon sehr erfolgreich war. Ich finde eine Zahl ganz interessant. Und zwar in Amerika wurden 10 Millionen Sendungen eingespart an diesen beiden Tagen, alleine dadurch, dass Amazon-Kunden Sendungen konsolidiert haben. Und wir hatten, glaube ich, das ja auch schon mal in der Sendung Sutter Mensch oder auch auf dem ECD, da haben wir es, glaube ich, ja im Wesentlichen gehört, wie viel Sendungen eingespart werden können oder könnten, wenn man das tut. Und das war jetzt alleine in der Zalando-Zahl, das, glaube ich, im Jahr 100 Millionen. Jetzt reden wir über 2 Tage, 10 Millionen, kann ich schwer rechnen, aber das dürften pro Jahr mehr sein als 100 Millionen. Das zeigt einmal, welche Dimensionen dort entsteht und welches Potenzial aber auch besteht, wenn man Dinge richtig macht und durchdenkt und Kunden anreizt, das zu tun.
Ja, also diese Zahl finde ich jetzt auch Wahnsinn für 2 Tage. Ich habe vorhin auch gesehen, die liebe Caro hat ja auch was zum Prime Day gepostet und da war einfach auch eine Zahl drin. Grüße gehen raus, Caro, wenn du uns hörst. Danke für die Zahl, 14,2 Milliarden US-Dollar für Amazon-Käufe an diesen beiden Tagen. Im Zusammenhang mit den 10 Millionen Sendungen, also wird immer die Dimension auch klar, was da auch an Kohle fließt. 11% Steigerung zum Vorjahr, was schon echt enorm ist. Und ich glaube, über die, also das weiß ich jetzt nicht, ich bin eben kein Wirtschaftler, deswegen Rabatte und dann Umsatz, kommt man da jetzt fein raus? Ich würde jetzt von meinem Blick draus sagen und wissend, dass es Amazon ja sehr gut geht, ist das unter allen Gesichtspunkten und allen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ein Riesending. Riesen Kundenbindung, riesen Händlerbindung, wie du gerade gesagt hast, Sonderbetreuung, Extraverkäufe, was da auch immer stattfindet. Ein riesen Werbe, Volumen, das da aufläuft, weil Prime da ja einfach überall gespielt wird. Auch das hatten wir schon, diese Dauerbeschallung, in diesem Fall im positiven Sinne, dass du weißt, an diesem Tag sitzt du früh da. Kann das doch von der Zahlenseite her eigentlich nur als Erfolg gewertet werden, oder?
Das ist so. Man darf allerdings eine Sache bei Amazon ja nicht vergessen. Der eigene Handel ist Mittel zum Zweck ein Stück weit. Marktplatz ist sicherlich rentabel. Aber der Vorteil an so einem Prime, der ist ja, dass er, wie der Name schon sagt, ja vor allem die Prime-Mitgliedschaft pusht. Und eine Prime-Mitgliedschaft hat für Amazon natürlich Vorteile über den tatsächlichen Warenkonsum an diesen beiden Tagen hinaus. Das ist ein sehr, sehr massives Kundenbindungsprogramm. Weil du Amazon Prime-Kunde bist, ist das etwas, was du natürlich ausnutzen möchtest. Neben der Tatsache, dass du inzwischen sogar Wimbledon über Amazon Prime gucken kannst, sogar in guter Qualität. Also das konnte man schon machen. Will sagen, ich will jetzt nicht sagen, das ist eine reine Werbeveranstaltung. Und wenn die da mit einer, selbst in einem hohen Millionen Verlust rausgingen, würde ich behaupten, dass es sich langfristig immer noch rechnet. Und das finde ich eigentlich bei Amazon ganz spannend, weil sie haben aus meiner Sicht Vorbildfunktion oder zwei Vorbildfunktionen. Zum einen das Vormachen, dass man sozusagen mehrere Geschäftsmodelle ranflanschen kann und das tatsächliche Handelsgeschäft Mittel zum Zweck ist ein Stück weit. Das kennen wir von anderen auch, hatten auch schon mal gesprochen, ob das dann irgendwie die Vermietung oder also Immobilienthemen sind oder digitale Services sind, Softwareprodukte sind. Oder wie Zalando sozusagen B2B-Service-Dienstleistungen sind. Das ist das eine. Das andere ist eben, dass sie ein extrem langes Spiel spielen. Ich erinnere an die Nullerjahre, wo es ja immer hieß, naja, Amazon, die machen eh keine Gewinne und das ist ja alles nur Verlust, Geschäft und so weiter. Was damals ja auch stimmt, also die Zahlen konnte man schon lesen, aber man hat eben auch erkennen können, dass es quasi bewusst in Kauf genommen wird, um etwas Größeres aufzubauen, um in ganz andere Flughöhen zu kommen. Und für mich sind solche Tage dann immer wieder ein Zeichen dafür, dass dann weiterhin investiert wird. Und ja, wahrscheinlich machen sie keinen Verlust an den Tagen, weil mit Pech nur die Händler, die da drauf verkaufen, um ihre Waren loszuwerden. Das ist sozusagen aus meiner Sicht schon durchaus Schattenseite. Da komme ich auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Aber für Amazon ist also 15% Provision sind 15% Provision. Ob der Händler damit das Geld verdient oder nicht, kann Amazon natürlich dann ein Stück weit egal sein.
Also ich fand, weil du das jetzt gerade wieder so aufgedröselt hast mit dem Thema Prime-Mitgliedschaft. Ich bin schon so lange Prime-Mitglied, dass mir das gar nicht mehr bewusst ist, dass das ja eine quasi Voraussetzung ist, um da mitmachen zu können. Weil ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Und man hat ja auch Zahlen gelesen, keine genauen, aber dass es wieder Millionen neuer Prime-Abonnenten gab, offensichtlich weltweit, die da natürlich jetzt eingestiegen sind. Weil, wenn du es dann halt hochrechnest auf, was sind es mittlerweile, 69 € Jahresbeitrag um den Dreh, und ich jetzt aber allein mit dem Sonnenschirm irgendwie 180 € einrechnen kann, die ich gespart habe.
Da musst du nicht mehr viele Sonnenschirme kaufen, bis sich das rechnet.
Richtig. Und würde ich auch gar nicht brauchen. Aber ich sag nur, das ist dann schon etwas, das heißt für mich völlige Normalität. Ist mir jetzt gerade wieder nur so klar geworden, dass diese Prime-Mitgliedschaft ist schon gar nicht mehr wegzudenken aus einem Großfamilienhaushalt sozusagen. Und wie wir schon gesagt haben, mit dem Einkaufsverhalten Amazon, das so geprägt ist oder Amazon geprägt hat, jetzt unabhängig von dem Prime Day, Wahnsinn, klar, Prime-Mitgliedschaft, wichtig zu wissen, sollte ich mich mal wieder dran erinnern. Aber du hast schon angedeutet, es gibt auch Schattenseiten, natürlich.
Das gibt auch Schattenseiten. Also zum einen muss man sich ja schon die Frage stellen, brauchten wir das jetzt alles, was da gekauft wurde? Bei dem Sonnenschirm bin ich bereit, Abstriche zu machen. Deine Terrasse wirkt einladend und groß, also da ohne Sonnenschirm, gerade im Zeitalter des Sonnenschutzfaktors 50, wäre das schwierig, gerade wenn man Kinder hat. Kaffee kann ich auch nachvollziehen, wenn man da diese Rabatte bekommt, aber da wird jetzt auch das ein oder andere Ladentisch gegangen sein, wo man sagt, brauchte man jetzt nicht. Ertappe ich mich auch mal bei, dass ich Dinge kaufe, wo ich dann schon mit der Lieferung denke, also warum hast du denn das jetzt gekauft?
Naja, aber da muss ich jetzt mal kurz unterbrechen, weil du hast in der Vorbereitung das schöne, gute Wort Sommerschlussverkauf ja auch mal so in den...
Es ist ein Sommerschlussverkauf,
auch zeitlich. Und also es ist letztlich nichts anderes, weil es jetzt auch im Sommer ist. Und dass man da dann jetzt sozusagen angeregt wird, auch mal Dinge zu kaufen, die du sonst nicht brauchst, ist ja wunderbar für den Handel. Also deswegen hat man ja auch einen Sommerschlussverkauf gemacht, weil du Ramschware loskriegst, sag ich mal, weil die billiger wird, Lagerware. Und diese Mitnahmekäufe, die du halt sonst vor Ort gemacht hast, die du jetzt, die Klicknahmekäufe, die es jetzt bei Amazon sind.
Sehr gut.
Ja. Weil ich finde einfach, das ist doch der Spaß auch an einem Sommerschlussverkauf, Rabattaktion, Ausverkauf, nenn es, was du willst, zu sagen, ach, irgendwie diese gelb karierten Socken, jetzt mach ich mal für jetzt 2,99. Ja, dass man sich das dann schicken lässt und dass man es eigentlich nicht braucht und dann muss ein Paket gepackt werden. alles schön und gut, aber dieser Impuls psychologisch, ja, das ist doch das, was Spaß macht. Das würde ich jetzt
da gebe ich dir recht. Ja, ja, da gebe ich dir recht. Also man darf auch nichts übermoralisieren. Bei gelb karierten Socken würde auch ich Abstriche machen und sagen, das kann man tun. Da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn man die dann auch nicht trägt. Aber ansonsten mit dem Sommerschlussverkauf hast du was Schönes angesprochen, weil der handelt, wir haben ja mal gedacht, Sommerschlussverkauf ist Resteverkauf. Ne? Der wurde extra für produziert, also weil man dann ja auch versucht hat, die Leute in die Läden zu bekommen. Von daher ist das schon in Ordnung. Aber was mir halt immer auffällt, deswegen erwähne ich auch noch, habe ich auch noch mal Sommerschlussverkauf erwähnt, mit dem extra produzieren. Also wenn es jetzt darum geht zu sagen, ich habe einmal im Jahr eine Gelegenheit, wo ich meine Läger räume, was ja nicht nur bedeutet, dass ich wieder Platz habe, sondern dass ich auch sozusagen Geld, was ich vorher mal in Ware angelegt habe, das ist ja Lager letztens, ist ja im Grunde wie Bank zum Anfassen, dass ich das sozusagen wieder in Geld umwandle. So, auch wenn ich keine Gewinne gemacht habe, aber allemal besser, als dass es immer stärker entwertet wird. Also versuche ich, liquiditätsfrei zu bekommen. Das macht ja allen Sinn der Welt. So, die vage Vermutung ist, dass wenn dem so ist, dass wir solche Rabatte geben können, dann müssen wir wirklich mal über die Fähigkeit des richtigen Einkaufs sprechen. Ne, dann haben wir nämlich also deutlich, deutlich zu viel Ware in den Lägern liegen, wir alle, die Handel betreiben. Das ist das eine. Und das andere ist ja, dass du dich als Händler, wenn das nicht der Fall ist, immer des Selbstbetrugs oder sozusagen, du machst dich des Betrugs ja offenkundig, indem du dem Kunden sagst, also ich kann dir den Schirm auch für 42% off verkaufen und ich mache trotzdem noch einen Schnitt. So. Und was macht das bei dir? Ne? Hashtag 20% auf alles außer Tiernahrung. Und beim nächsten Mal denkst du doch, also da jetzt zum Vollpreis, da bin ich eigentlich schon bescheuert. Dann suche ich doch mal, wo ich wieder Rabatte bekomme. Das heißt, du hast im Grunde eine Sensitivität auf Preise gesetzt. Und da du das jetzt aber, jetzt ist mal wegen Prime Day nur ein paar Mal, aber wir haben ja auch letzte Woche gelernt, dass du durch Gamification günstige Preise bist, immer in diesem Preisspiel drin. Und das ist sozusagen das Dopamin, was immer dafür sorgt, dass du kaufst, sozusagen. Mhm. Und aus meiner Sicht macht das ein Problem, neben der Tatsache, dass es mit den gelb karierten Socken auch nicht oft klappt, sozusagen in der Tragelogik, dass du aus meiner Sicht einen völlig falschen Fokus als Kunde auf etwas legst, was ja sehr kurzzeitig ist. Ne? Also du kaufst was und dann freust du dich sehr kurzzeitig, dass du das so einen Schnapper gemacht hast. Um jetzt mal bei deinem Sonnenschirmbeispiel zu bleiben. Wenn du jetzt feststellst zum Beispiel, dass das wenn ich deine Terrasse kenne, wird es ja einer sein zum Kurbeln.
So ist es.
So ist es so. Jetzt kurbelt das Ding und du stellst fest, das schleift aber oder beim dritten Mal kurbeln ist das Seil schon gerissen, I don't know, dann ist dieser kurze Glücksmoment des Kaufs vergessen und du ärgerst dich. Und da du aber ja, du bist ja, also Franken sind ja quasi die Schwaben Bayerns, dann bist du natürlich sparsam, dann behältst du den Schirm und ärgerst dich jedes Mal. Das heißt, du musst ja immer auch gucken auf die Qualität. Also was für ein Produkt kaufe ich eigentlich? Macht es eigentlich das, was ich soll? Und freue ich mich in der Verwendung? Ne? Weil der Kaufzeitpunkt ist ja ein ganz, ganz kurzer Moment des Lebenszykluses, der Beziehung zwischen dir und diesem Produkt. Und das finde ich halt immer so schade, dass der Handel sich einfach eine Chance vergeben hat. In Klammern, das ist halt wie Zahnpasta aus der Tube. Wir kaufen ein, weil um diesen kurzen Dopaminstoß zu haben, ich habe einen Schnapper gemacht, ich habe da noch einen Zehner gespart. Aber es geht nicht mehr darum, dass ich ja für einen Anwendungsfall ein cooles Produkt möchte und ich möchte mich doch jedes Mal freuen, wenn ich dieses Produkt kaufe.
Aber jetzt pass auf, da hast du natürlich vollkommen recht. Ich hatte genau dieses Gespräch letzte Woche mit einem Kollegen von Tradebyte, der letztes Jahr einen Kurbelsonnenschirm bei Prime gekauft hat, am Prime Day. Kein Witz jetzt, das ist wirklich passiert. Mhm. Und zwar on top noch, jetzt kommt nochmal eine Marktplatz-Spezialität on top, ein, bei Apple würde man sagen, refurbished, also einer, der zurückgeschickt wurde und in Wiederverkauf kam. Hat er gekauft, war noch günstiger, weil Grundpreis günstiger, weil Secondhand, hätte man früher gesagt. Kauft den, geht kaputt. Genau was du sagst, funktioniert nicht richtig. Reklamiert das, ein halbes Jahr oder was später, ging er nicht mehr. Und die Antwort war, ja, wir schicken neun. Also weder zurückschicken, weil Produktentsorgung vermutlich teurer als alles andere.
Ist so, ja.
Einfach einen neuen gekriegt, obwohl er einen gebrauchten gekauft hatte. Also das zeigt schon auch so das Thema, was ist der Preis wirklich wert im Vergleich zu, was ist das Ganze drumherum eigentlich für einen Kostenfaktor. Das Ding zurückzunehmen, kein Mensch repariert es ja, landet dann irgendwo auf einer Halde sonst wo. Und das war's dann. Das finde ich schon, also einerseits servicemäßig von Amazon natürlich total krass, nachhaltigkeitstechnisch ab da einfach nur absolut irre.
Ja, Hashtag Amazon verdient dann doch woanders das Geld. Aber ja, gebe ich dir recht, das ist natürlich jetzt purer Zufall und klingt so, als hätten wir es abgesprochen. Aber ich schwöre, bei allen 7 Badeseen hier in Hamburg haben wir nicht. Es ist natürlich auch nur ein Beispiel. Das kann auch ganz toll gut gehen. Man kann ja auch mal wirklich hochwertige Produkte im Rabatt bekommen, weil Marken neue Kunden heranziehen möchten oder, also, dass man.
Aber wir sind ja kein empirisches Institut. Wir sind ja auch dafür Einzelbeispiele. Aber das ist wirklich.
Wir sind Einzelbeispiele. Aber ich glaube, das ist ja, wir wollen auch nur Denkanstöße geben, dass vielleicht jeder, wenn er mal was kauft, sich hinterfragt, bei wie vielen Sachen, die ich günstig geschossen habe, habe ich das. Und ich gucke dann mal ein halbes Jahr später, habe ich diese Produkte wirklich verwendet? Habe ich mich beim Verwenden gefreut oder eher geärgert? Und wie würde ich jetzt sozusagen diesen Product Lifecycle in meiner, ja, in meinem Kleiderschrank oder in meinem Wohnzimmer jetzt wirklich mal betrachten? Hat sich das jetzt gelohnt oder eigentlich nicht? Und ich kann nur sagen, also ich erlebe bei mir ganz häufig, auch in der Kaufvorbereitung, man freut sich, ich mache das jetzt, dann kauft man das, freut sich. Aber irgendwann stellt man fest, also habe ich jetzt doch nicht gebraucht oder war doch ärgerlich, das kaputt, er hat nicht das gemacht, was ich eigentlich wollte. Und offensichtlich sind wir aber so gestrickt, dass wir das sehr schnell vergessen, weil der nächste Black Friday kommt bestimmt.
Genau, das ist so viel zum Thema Dopamin. Ich kann nur noch abschließend die Geschichte von meiner Stirnlampen-Temo-Bestellung mit reinwerfen.
Stirnlampe oder Stehlampe?
Nee, Stirnlampe, weil man muss ja ab und zu mal nachts raus und irgendwelche Tiere einsammeln. Dachte ich, ist ja super, habe ich meine Testbestellung bei Temo gemacht. Kam auch, ich habe die bisher nur einmal geladen und die leuchtet immer noch. Also ich weiß nicht, was da für Gift drin ist, aber ist absolut crazy. Auf jeden Fall war das so ein Riesenteil, also wirklich furchtbar hässlich. Es war einfach nur so, ich brauche eine Stirnlampe, irgendwie 1,39, okay, Testbestellung. Mittlerweile ist die aber nicht mehr da, wo ich sie hin habe, sondern die ist in einem der Kinderzimmer gelandet. Und jetzt passiert es manchmal, dass ich nachts von so einem Stirnlampen-Kinder-Alien angeguckt werde. Sagen wir, Papa, ja. Ich habe noch Durst um 2.30 Uhr und habe die Stirnlampe auf. Da denkst du dann auch, jetzt wirst du abgeholt. Ne?
Also, ja, vor allem, dass die Nachbarn nicht denken, E.T. wäre gelandet. Ne?
Also, ja, genau. Das ist jetzt nicht so das Problem, wir haben nicht so viele Nachbarn, aber es könnte von außen so aussehen.
Okay, ich gebe zu, als du die Geschichte angefangen hast, habe ich gedacht, du erzählst jetzt, wie du mitten in der Nacht bei einer Wildschweinjagd, wo dann die Batterie ausging. Und du dann, und das Wildschwein kurz mal dachte, jetzt habe ich einen Vorteil.
Da habe ich ja noch meine Temu-Trillerpfeife dann im Notfall dabei.
Verstehe. Ja? Alles gut. Dann hoffen wir, dass die Polizei kein Temu-Martinshorn hat.
So, bevor wir jetzt uns völlig
bevor wir ableiten,
temuisieren, kommen wir zum nächsten Thema, weil es hat irgendwie auch damit zu tun.
Das finde ich richtig toll.
Nämlich geht es jetzt hier mal wieder um Nachhaltigkeit. Wir hatten es schon gerade, ja, mit Temu. Hashtag Forever Fashion. Ich möchte es so gerne mal wieder erwähnen. Aber meine gute Nachricht finde ich, es gab die, mal wieder, danke Textilwirtschaft. Ich wusste das vorher noch nicht. Ein kurzer Auszug nach dem tollen Campus der deutschen Nationalmannschaft in Herzogenaurach. Mal wieder was Tolles aus Herzogenaurach, nämlich von Puma. Ab der kommenden Saison 2024-25 werden fast nur noch Fußballtrikots angeboten, die zu einem Großteil aus recycelten Textilabfällen hergestellt werden, nämlich 75% recycelte Textilabfälle, 25% recyceltes Polyester. Übrigens waren bei der EM und bei der Copa Americana schon die Puma-Trikots so beschaffen, wusste ich auch nicht, habe so viel Vor- und Nachberichte nicht angeguckt, nur das Spiel angeguckt, vielleicht hätte ich es dann erfahren. Fan-Trikots von 35 Vereinen, die mit Puma auflaufen, kommen jetzt auch noch dazu. Ausnahme, auch wieder lustig, lokal produzierte Trikots von Fenerbahce, klar, Türkei, großer Produktionsstandort, und Schachtar Donetsk, da läuft es vielleicht jetzt einfach gerade wie ganz anders. Da wollen wir jetzt mal nicht gerade auf Nachhaltigkeit schauen.
Bisschen aber, Kevlar eingewebt.
Ja, eben. Ich finde, das ist eine tolle Nachricht. Ich weiß, dieses Thema, und man kann immer sagen, ja, jetzt hat man ein paar so Trikots, was bedeutet das fürs große Ganze? Ich finde, das ist ein großer Unterschied in meiner Wahrnehmung, weil das ist etwas, was millionenfach geguckt wird, was hoffentlich dadurch, dass es auch Millionen Follower-People, nämlich Fußballer, auf ihren Socials vielleicht tragen und vielleicht so Leute wie der Thomas Müller, gut, jetzt hört er dann auf, aber jetzt nur als Beispiel, dann auch stolz vor sich hertragen, dass sie ein nachhaltig produziertes Trikot anhaben und damit dann einfach wieder mal so ein Wow- oder Aha-Moment geschaffen wird, um die Wahrnehmung zu steigern. Deswegen freue ich mich über solche Nachrichten, die in diesem quasi, wo alle Lichter draufgehen, ja, im großen Arenenbereich stattfindet und nicht irgendwie ein kleiner T-Shirt-Hersteller, der jetzt nur noch Unterhemden aus Ocean Plastic macht, aber leider nur 100 Stück im Jahr verkauft. Das ist schön, aber das macht vielleicht einen kleinen Unterschied. Das ist zumindest, was ich dazu darüber denke.
Ja, finde ich auch. Müsste natürlich dann auch publik gemacht werden. Daran hapert es ja so ein bisschen, ne? Also die Kollegen erzählen ja auf ihren sozialen Kanälen ja in der Regel recht viel, aber wenig über Nachhaltigkeit. Von daher fände ich das auch gut. Ich war so ein bisschen irritiert. Also diese Herstellungsmethoden müssen unterschiedlich teuer sein. Zum Beispiel das Puma-Trikot vom ruhmreichen FC St. Pauli kostet, glaube ich, 75 Euro oder 79 Euro. Das vom nicht minder ruhmreichen FC Bayern ist allerdings Adidas. Das ist natürlich dann gleich eine ganz andere Liga. Kostet 150 Euro. Ohne Flock und ohne irgendwas. Gut, irgendwie müssen die Trainerabfindungen auch bezahlt werden. Aber das fand ich dann doch ein bisschen krass, ehrlicherweise. Jetzt weiß man, dass St. Pauli das wirklich sehr, sehr, sehr fair macht und zum Beispiel auf echt viel Marge wahrscheinlich verzichtet. Kann man jetzt nicht vorstellen, dass die da wirklich günstiger produzieren. Das war eher Spaß. Aber soll man nur zeigen. Und da steht zum Beispiel 100% Polyester recycelt dran. Hm. Ja, da gibt's auch Stimmen, die sagen, Mikroplastik kann sich leichter abwaschen und so weiter. Hat jetzt alles nicht nur Vor- und Nachteile, aber macht jetzt ja auch keinen Sinn, immer bei Neuigkeiten zu sagen, ja, aber das Spaltmaß, ne? wie bei Tesla. Ja. Deswegen finde ich das auch erstmal, ich sag mal so, im Großen und Ganzen geht das in die richtige Richtung. Und kann auch sicherlich als Vorbild dienen, denn das Material ist ja da, ne? Es macht jetzt irgendwie herzlich wenig Sinn, immer Materialien zu nehmen, die kurzzeitig zu tragen und dann im Schornstein in Rauch aufgehen zu lassen, um dann wieder Material zu nehmen. Das ist ja irgendwie Quatsch. Ne? Und
aber das
wenn es diese Technik gibt, ist ja super.
Das ist der Punkt, den ich da so reizvoll daran finde. Einfach der Gedanke, dass es ja offensichtlich geht. Und das ist ja ein bisschen wie mit Bio-Lebensmitteln. Es ist schon klar, dass bei der momentanen Situation an Bedarf und Nachfrage und Menschen auf diesem Planeten das nicht auf 100% umgestellt werden kann. Es gibt auch nicht 100% Bio-Lebensmittel und es gibt wahrscheinlich auch nicht 100% recycelte Klamotten von Kopf bis Fuß.
Ja.
Das sehe ich ein, also schweren Herzens, ja. Aber dass es möglich ist und dass dann eine Weltfirma wie Puma einfach sagt, machen wir, vielleicht jetzt auch mit einem Leuchtturmprojekt, wissen wir nicht. Vielleicht ist das auch etwas, was vorbereitet wird, um es breiter auszurollen, was ich sehr hoffe, gerade bei diesen Polyester-Sachen und nicht Baumwolle. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach froh zu wissen, dass das offensichtlich so möglich ist, dass die machen das auch nicht zum Spaß, die machen es auch nicht zur Charity, sondern dass sie da auch noch was dran verdienen können. Also kann das gar nicht so schlecht sein. Man kann natürlich sagen, okay, vielleicht ist das der Marketing-Part und da verdienen sie wirklich nichts dran, weil das einfach noch nicht so weit ist. Aber das glaube ich jetzt einfach nicht. Das wäre jetzt weil sonst würden die das jetzt auch nicht so groß in diesem Fan- und Merchandise-Bereich ausrollen. Das ist too big to be just a gag.
Ich glaube, dass ich habe ja auch nicht gehört, dass sich Puma in einen Verein umgewandelt hat. Also übrigens das Bayern-Trikot, was ich eben erwähnt habe, ist auch 100% Polyester. Also das scheint so ein Herzog-Auer-Ding zu sein.
Ja.
Aber dass man das macht, dass du übrigens den Adidas Campus mal gleich Puma zugerechnet hast in Herzogenaurach. Das ist, glaube ich, da freuen sich die Kollegen, dass sie da ein bisschen von profitiert haben nach der Check24-Aktion. Aber also das macht natürlich Sinn. Natürlich verdienen die damit Geld. Also so ein Trikot, ne? Also wenn das 149 brutto kostet beim FC Bayern, das kostet in der Herstellung jetzt nicht 100, ne, sondern mit Mühe und Not, also in der die reine Produktion, darum geht's ja, ne? Geht ja nicht darum, dass die jetzt dann nicht mehr vermarktet werden können oder so, weil sie Polyester sind. Es geht ja nur um die Art und, also nach dem Motto, was kostet es mich, dieses Produkt herzustellen, wenn ich quasi lebendes Polyester nehme, ja, versus ich nehme recyceltes Polyester, ja. Und da, ja, selbst wenn das 5 Euro mehr kostet, dann, und also angenommen, würde 50% mehr kosten, dann kostet das wahrscheinlich in der Herstellung nicht 10, sondern 15 Euro. Und da ist dann aber auch schon das Pausenbrot mit drin. Ja, also das ist, glaube ich, nicht der Kicker. Das macht es aber aus meiner Sicht auch so traurig, dass man das nicht häufiger macht. Ja, also ich habe ja auch mal bei einer Firma gearbeitet, die einen sehr, sehr nachhaltigen Chef hatte und Inhaber hatte. Und was es alleine da gebraucht hat, die Vorgabe, ich würde gerne da ging es um nachhaltige Baumwolle, die nachhaltig produziert wird, Klamotten machen, was dann nicht gemacht wurde lange Zeit, weil dann der Preis für so im Einkauf um 2 Euro nach oben ging und man das dann nicht mehr seriös zu seinen Preispunkten kaufen konnte. Das ist halt so schade. Explizit jetzt nicht nur Blaming für diese Firma, sondern dass du auch als Kunde ja bereit sein musst. Also es funktioniert ja nur, wenn die einen was in den Markt bringen, wo man sagt, das ist gut, und die anderen das dann auch kaufen, weil sie auch sagen, es ist gut. Im Optimalfall kostet es nicht mehr. Aber selbst wenn es das Gleiche kostet, gibt es ja immer noch Leute, die sagen, ich nehme lieber das andere. Also, und das ist ja so, das muss ein Geben und Nehmen sein, wobei ich bei dieser Geschichte dann ja auch eher dabei bin, dass man den Produzenten verpflichtet, als auf eine Selbstverpflichtung der Konsumenten zu setzen. Ne? Also das ist immer Quatsch, wenn ich höre, naja, dass die Konsumenten müssen dann an der Fleischtheke abstimmen, was sie kaufen. Das ist natürlich hochgradig Quatsch. Das wird ja nie passieren. Wie sollen sich denn 30 Millionen Menschen koordinieren, ne, wenn eine Politik gefühlt 10 Hersteller kontrollieren könnte? Das ist mal viel einfacher. Und das ist auch offensichtlich eine Ausrede, um es nie machen zu müssen. Das kann man immer, wenn man in der Politik irgendwas hört und das von Selbstverpflichtung die Rede, dann weiß man immer, Lobbyverein war dabei und hat erfolgreich lobbyiert.
Genau.
Im Zweifel gegen Geld.
Ja. Und einfach nochmal abschließend, also dieses Positive Labeling, das heißt, dem Konsumenten gegenüber, das ist eben das, was mir am Puma so gefällt, wenn jetzt ein Fußballstar dieses trägt und es ist dann das Nachhaltige und man würde da vielleicht 5, 6 Ambassadors haben bei den Spielern, die das wirklich posten. Und dann zu sagen, kostet vielleicht 3 Euro mehr, aber ich finde es total cool, weil der trägt es. Ja, und deswegen will ich es auch haben. Und dann kauft halt so ein 16-Jähriges erste Mal ein recyceltes Fan-Trikot, weil es positiv gelabelt ist. Ja. Ich versuche die Brücke zu schlagen zu einem Thema, das so ein bisschen damit zusammenhängt, weil das jetzt frisch aufkam. Es gab da habe ich eine Frage damit verbunden, nämlich das Thema Manufacturer to Consumer. Das hatten wir ja auch schon öfter. Jetzt ist es so, dass wir immer gedacht haben, es ist irgendwas, was da hinterm Ural stattfindet, ja, weit in Ostasien und haben wir eigentlich damit nichts zu tun, außer dass wir alle Angst davor haben, dass sie uns die Marktanteile wegnehmen. Jetzt gibt's ein Interview mit Tarek Müller. Der sagt, nee, wir machen das auch jetzt bei About You, M2C, aber wir machen das in Europa. Jetzt also erstmal ein bold Statement zu sagen, wir können das auch, also Portugal, Türkei, klassische Produktionsstandorte. Erstmal grundsätzlich kann ich jetzt also nichts dagegen sagen, weil wir haben ja schon festgestellt, dass das als Modell an sich, wenn man das mal freilegt von den ganzen draufgestülpten Stigmata und so weiter, eigentlich ein ziemlich geniales Businessmodell ist. Aber halt das große Thema ja immer der Transport war und die Logistik, weil in Asien, wenn man jetzt sagt, es wird auf einmal in Portugal produziert, ist aber auch billig und du kannst dir da individuelle Dinge bestellen, schaut die Sache vielleicht ein bisschen anders aus. Aber den Bogen zurück zu den Trikots, über Nachhaltigkeit in der Produktion spricht dabei jetzt niemand mehr. Oder ist es so, dass das genauso funktionieren würde? Du fädelst halt anstatt dem Fertigpolyester, den recycelten Polyester ein in der Portugal-Fabrik. Oder ist es dann wieder nicht möglich, weil jetzt auf einmal das dann doch wieder umständlicher ist? Was sagst du dazu?
Ich würde schon sagen, das ist geschickt eingefädelt an der Stelle, weil muss ich mich konzentrieren. Nee, aber ich glaube, dass das tatsächlich unabhängig voneinander ist, weil das Manufacturer-to-Consumer-Thema neben der Tatsache, dass man versucht, den etwas längeren Seewegtransport zu umgehen, zu umschiffen sozusagen, zum einen muss ich von Portugal das Ding ja auch hinbekommen, was wahrscheinlich über größere Schiffe nicht geht, sondern über andere Transportwege. Da behaupte ich auch, dass es, sind Kosten ein bisschen geringer. Also jetzt hast du natürlich höhere Lohnkosten. Das ist ja schon mal, jetzt nicht per se erfreulich, weil geringe Lohnkosten macht kein Problem, wenn man auch für sein Brot nur ein Zehntel zahlt, sondern sozusagen von denen die Lebenserhaltungskosten müssen im Grunde ähnlich sein, dass man das dann über kürzere Wege in einem gemeinschaftlichen Wirtschaftsraum macht und eben damit vielleicht auch noch die vermeintlich besseren Arbeitsbedingungen fördert. Oh gut, das wäre schon mal nachhaltiger. Und dann ist es ja in der Tat die Frage der Fertigungstechnik. Und das darf man nicht vergessen, diese Länder, ob das jetzt Spanien ist oder Portugal, die zum Beispiel im Bereich Schuhe sehr, sehr stark sind. Also viele europäische Schuhe kommen nicht immer alle aus Italien, sondern Portugal und Spanien haben sehr starken Fokus im Bereich Schuhe, aber natürlich auch Kleidung. Die sind ja extrem innovativ. Warum? Weil die sich ja gegen diese Fabriken in Fernost auch heute schon wehren müssen und Aufträge bekommen wollen. Das heißt, die sind auch kompetitiv unterwegs und können das auch. Also eigentlich eine Fertigungstechnik. Das, was die aus meiner Sicht die Nachhaltigkeit ja ausmacht, und es tut mir leid, dass ich da den Shein-Pressesprecher von der K5 letztes Jahr zitieren muss, aber das haben sie dieses Jahr auch gesagt, also den Claim haben sie alle auswendig gelernt, dass sie natürlich theoretisch dadurch weniger Reste produzieren und dadurch Ware unnötiger Art einsparen, also sprich kein Futter für den nächsten Prime Day produzieren und dadurch Nachhaltigkeit erzielen. Und das ist in so einem Falle natürlich ein wichtiger Aspekt, dass ich punktgenauer, und das ist ja, wenn man jetzt About You so ein bisschen letztes Jahr verfolgt hat, zumindest dass man mal so zwischen den Zeilen rausgehört hat, manchmal auch ein bisschen lauter in den Zeilen gelesen hat, dass das Thema des Warenbestandes natürlich ein extremer Margenkiller ist. Und wir hatten ja eine Zeit lang, wo sozusagen zu wenig Lager auf zu viel Nachfrage stieß in Corona, dann haben wir gesagt, super. Und dann haben wir das umgedreht. Das ist also, das eine ist schade, das andere aber schlecht. Ja? Und das ist, deswegen sind also hohe Warenbestände in Lagern nicht gut. Wenn man also jetzt sagt, man ist in der Lage, in relativ kurzer Zeit sozusagen nachfrageorientiert Bestände aufzubauen oder abzuverkaufen und dann auch abzuverkaufen, ist das sehr zu begrüßen, weil wir immer noch davon reden, dass wenn ich jetzt in einem normalen Zyklus geht eine Marke jetzt im Sommer auf eine Modemesse und verkauft das, was im nächsten Winter verkauft werden soll. Also wir reden immer noch über 6 bis 8 Monate in der Regel, bis Sachen produziert werden. Wenn ich jetzt das auf 10 Wochen reduziere, weil ich das in Portugal mache, statt 6, weil ich es in Asien mache, würde ich sagen, ist immer noch fair enough. Also es ist schon eine deutliche Verbesserung. Und deswegen halte ich das schon für durchaus kombinierbar. Ich würde sogar so weit gehen, dass es ja tatsächlich ein Ansatz ist für die Nachhaltigkeit, das eben nicht in asiatischen Fabriken zu machen, sondern in europäischen, wo man auch vielleicht ein bisschen nachhaltiger an der Qualität schrauben kann. Das hat mir letztes Mal auch gesagt. Das Problem ist ja, wenn du das über ein Auktionsverfahren machst, so über den Preis gehst, dann nimmst du ja auch einer Fabrik die Sicherheit zu sagen, ich investiere mal nachhaltig in etwas, weil ich weiß, dass ein Auftragsvolumen kommt, wenn ich sozusagen mit jeder, also das ist ja ein bisschen wie Eheschließung, also wenn du jeden Tag sozusagen unsicher bist, ob derjenige bleibt oder nicht, deswegen machen wir so einen Vertrag, um das ein bisschen zu erschweren, ja. Aber wenn du, also du brauchst ja eine gewisse Sicherheit, um auch zu investieren. Sonst machst du es halt nicht. Aber wenn man sagt, der Rechtsrahmen muss passen, sonst bin ich nicht bereit, in einem Land zu investieren. Und ich kann mir schon vorstellen, das wäre so, wie ich jetzt Tarek und About You einschätze, auch so, dass man natürlich dann eher auf diese Dinge achtet, weil Marketing ist ein starker Hebel für About You. Da wäre ich jetzt mal guter Dinge, dass das zum Beispiel auch eine Sache ist, die sie dann auch inhaltlich spielen. Dass sie sagen, okay, wir fördern die Produktionsstätten hier, das ist alles nachhaltig, wir machen die Audits, wir gucken uns das an und wir machen die Auktion nicht nach Preis, sondern nach, so wie man uns, als ich noch bei Connect war, Lieferanten bewertet, dass es so eine Art Experience gibt und danach wird das bewertet und Preis spielt gar nicht so die Riesenrolle, weil ich ja ohnehin einspare. Das wäre jetzt mal meine Hoffnung. Also das Setup gibt es her, aber wie immer hängt halt davon ab, wie man spielt.
Ja, aber das ist doch super. Also ich meine, ich denke, wir werden da ja weiter dranbleiben, das Thema M2C. Wenn jetzt da die Tore sozusagen für Produktion in Europa geöffnet sind durch einen Player wie About You, wird das jetzt auch was auslösen. Da werden wir jetzt uns ganz viel damit auseinandersetzen müssen. Wenn es funktioniert, kann nur Grüße rausschicken an Tarek. Bitte lass einfach mal ein paar nachhaltig produzierte Stoffballen da einfädeln. Ja, und dann ist es noch alles viel besser. Aber ansonsten einfach den Ausführungen Marcells folgen. Da war echt viel Schlaues dabei, mal wieder, mein Lieber. Muss sagen.
Ja, ich habe das alles von ChatGPT abgelesen jetzt.
Ja.
Und
ja.
War gut.
Ja, für die auch. Das ist wirklich, bin beeindruckt. Bringt uns natürlich nicht zwangsläufig, aber auch zu der etwas anderen Seite des lieben Handels, nämlich zum nächsten Thema.
Was könnte das bloß sein?
Insolvenz der Woche.
Ja, was könnte das sein, Marcel? Tatsächlich haben wir ja überlegt, ob wir das zu einer Kategorie machen, weil es ja wirklich gerade um uns herum purzelt, wöchentlich. Naja, vielleicht nicht wöchentlich, aber schon sehr viel. Jetzt hat es wieder jemanden erwischt mit einer Insolvenz, und zwar den bekannten Deko-Händler Depot aus Unterfranken. Ja, also hier nicht weit weg hier, Aschebäsch, Aschaffenburg in der Nähe. Also zumindest da am Amtsgericht wurde der Insolvenzantrag gestellt. Schutzschirmverfahren ist bewilligt. Dahinter steckt ja die Gries Deko Company GmbH. Ein Sachwalter wurde eingesetzt und so weiter und so weiter. Depot steht damit, vor dem Aus. Also zumindest hat man jetzt auch gelesen, ich habe jetzt aktuell heute nochmal nachgeguckt, dass Retouren nicht mehr angenommen werden, dass da erstmal wirklich wie so ein Freeze herrscht. Ich weiß nicht, ob das normal ist. War jetzt nur ganz interessant, weil beim Thema Deko ist es ja vielleicht nochmal was anderes. Ein großes Teil, das man dann zurückgeben will und darf man nicht. Jetzt mal erstmal so grundsätzlich, also Depot, Home and Living, interessante Branche. Kann jetzt auch jetzt von uns mal aus Tradebyte-Sicht auch mal drauf schauen. Nach wie vor sehr, sehr spannend, was Home and Living und Marktplatz angeht. Das ist noch nicht ausgereizt, sagen wir es mal so, also zum Thema Delivery und wie kommt das Zeug an, da ist noch viel Luft nach oben, da steigen auch immer noch Player mehr ein als aus, glücklicherweise, ja. Aber das ist jetzt Depot erwischt, so als deutsche, doch sehr bekannte Kette, habe ich jetzt erstmal nicht damit gerechnet. Wie ist es bei dir?
Ja, das, also man rechnet im Vorfeld schon deswegen nicht mit, weil man ja nicht sozusagen an Läden vorbeigeht und sagt, könnte der jetzt in eine Krise rutschen oder nicht? Das heißt, man kann immer hinterher sehr schlau daher schnacken, ob das jetzt sozusagen ein etwas Erwartbares war oder nicht. Vielleicht, was man noch zu Beginn erwähnen muss, also das heißt, also die Kategorie heißt jetzt Insolvenz der Woche, ein Schutzschirmverfahren, in das sie da rutschen, ist ja nochmal quasi eine Vorstufe. Das macht man sehr vorausschauend. Es gab ja auch das Zitat von dem Gründer, der gesagt hat, wenn eine Sanierung zu langsam vorangeht, dann verbrennst du viel Geld. Wenn du zu lange wartest, hast du keine Chancen mehr. Da gebe ich zu, war ich kurz aus dem Sattel. aber unberechtigterweise möchte ich gleich vorwegschieben, weil das so ein bisschen den Eindruck erweckt, ich nutze hier mal ein rechtliches Verfahren, um meinen Gläubigern das Geld nicht mehr zu zahlen. Ne? Und da hatten wir auch mal in der Vergangenheit den ein oder anderen Verdachtsfall, dass eine Insolvenz vielleicht jetzt gar nicht notgetan hätte, aber den Beteiligten dann ganz gut zu Pass kam, weil man im Bereich der Arbeitnehmer recht viel machen kann, weil man dann ein paar Rechnungen nicht bezahlen muss und so weiter und dann sozusagen eine Abkürzung nimmt. Das ist natürlich bei so einem Schutzschirmverfahren nicht der Fall, muss man auch ganz klar sagen. Das habe ich auch anders gelesen, Liquidität, also sie haben jetzt nicht massiv offene Rechnungen, die wissen nur, können eng werden in Zukunft und nutzen das eigentlich, um schon vorausschauend eine schlimmere Insolvenz abzuwenden. Von daher sicherlich ein begrüßenswerter Schritt. So, das ist immer das eine, weil es eben, man hat jetzt nicht gewartet, bis man Insolvenz anmelden muss, sondern hat jetzt vorausschauend gesagt, das wird jetzt sehr, sehr eng. Und das würde zu einer Insolvenz führen mit dann schlimmeren Folgen. Also lass uns jetzt sozusagen in dieses Verfahren einsteigen.
So, aber ist es, verstanden. Ist es, würdest du das so einschätzen, als dass es ein Vorbote ist und ein bisschen für die Situation der ganzen Branche spricht, in der Depot ist? Oder ist es ein Einzelfall, weil die einfach halt Fehler gemacht haben? Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ist halt so, ist eine Aneinanderreihung von Fehlern häufig, die im Management oder wie auch immer gemacht werden, ohne dass wir das jetzt beurteilen können, aber normalerweise ist das so. Oder weil den Markt gibt es ja offensichtlich, andere sind sehr erfolgreich. Oder ist da was Größeres dahinter, dass das einfach nicht funktioniert?
Also letzten Endes sind meines Erachtens strukturelle Fragen, über die kann ich ja sprechen, weil ich jetzt Depot nicht kenne. Also man kann sich jetzt die Frage stellen, macht es Sinn, im Bereich Einrichten Läden zu haben? Da würde ich sagen, ja, das macht hochgradig Sinn. Es gibt, glaube ich, auch einen guten Grund, warum diese Branche nur so bedingt digital durchdrungen sind. Ne? Also wenn ihr zum Beispiel dir eine Salatschüssel kaufen möchtest aus hochwertigem Kristallglas, ob ich dir jetzt DHL anvertraue, dich gegenzuschicken.
Ja, bei Temu.
Bei Temu zum Beispiel noch, ja. Gut, das würde mir da hochwertiges Kristallglas, wenn nicht besonders beeindruckend. Aber ich sage so, grundsätzlich von der Art her finde ich, macht das schon Sinn. Bei Einrichten denke ich immer, die könnten auch aus Köln-Nippes kommen. Ja, vom Sortiment her, weil die man sich schon die Frage stellt, wir haben bei uns in der Nähe auch ein Depot, ich gehe da gerne rein, um mich inspirieren zu lassen und bin dann aber nach 45 Sekunden wieder draußen, weil ich denke so, also, dass ich jetzt sagen würde, wow, das habe ich ja nur hier gefunden, das ist ein bisschen was Höherwertiges, ein bisschen was Besonderes, das habe ich da jetzt so nicht gesehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, um das Sortiment näher zu kennen, so ein Mainstream-Problem herrscht. Ne, also er ist nicht extrem günstig. Oder wenn ich so einen Laden sehe wie Systrene Grene oder wie man das im Skandinavischen ausspricht, also ich hoffe, dass keiner zuhört, der das kann, sodass ich behaupten kann, so spricht man es aus. Die sind halt deutlich günstiger aufgemacht. Die sind in Einkaufszentren in noch dunkleren Lagen und deutlich günstiger und sehr besondere Shop-Design.
Aber jetzt pass auf, jetzt hast du ein gutes Beispiel gegeben. Also erstens haben die sich sofort gemeldet, offensichtlich. Es schreibt der Münchner Merkur, dass die sofort gesagt haben, ja Mensch, wir wollen gleich noch mehr Filialen aufmachen, jetzt wo der Konkurrent schwächelt. Also geiler Sturzflug, ne, sozusagen. Die steigern vielleicht das Bruttosozialprodukt, müssen wir gucken. Aber Söstrene Grene ist für mich ein gutes Beispiel. Ich würde jetzt mal sagen, grundsätzlich ähnliches Level. Die haben, es ist vielleicht preislich ein bisschen drunter. Aber wenn du mich jetzt fragst, Depot 3 Punkte und Söstrene Grene 3 Punkte, dann sage ich dir bei Depot, weiß ich jetzt gar nicht, ist es irgendwie wie Butlers oder keine Ahnung, würde ich, Söstrene Grene, sage ich, Hügge, dänisches Design. Die Schwestern an der Spitze. Jeder kennt, wenn man da einmal war, weißt du, das sind irgendwie Schwestern, Gründerinnen. Weiß ja nicht mal, ob das stimmt, ob das nicht so eine Geschichte ist, irgendwie, ne, so Haribo, ist es wirklich der Rieger aus Bonn oder ist es wirklich einfach nur.
Als ob die Dasslers Brüder gewesen wären, ne?
Ja.
Größte Hoax überhaupt. Aber denk mal nach.
Ja. Nein, oder ob du wirklich einfach nur manchmal Laute aneinander reißt und dann kommt Haribo dabei raus. Ich will damit nur sagen, aus irgendeinem Grund weiß man über diese Marke so viel mehr und ich gehe so viel mehr gerne dort einkaufen, schon immer, oder seit ich die kenne. Und ich bestelle da auch was für die Terrasse, samt Spielzeug, weil es einfach, da denkst du, ach ja, ist ein bisschen dänisches Design. Vielleicht stimmt wahrscheinlich gar nicht, aber du gehst da mit dieser Folie und diesem Muster da auch ran. Das habe ich bei Depot nie gehabt. Das ist vielleicht ein Grund, jetzt wieder persönlich gesprochen, warum es diese Marktdurchdringung nicht schafft. Wenn es so mehrere Leute wie mich gäbe, wäre es eine Erklärung. Für, so bleibt es ein Einzelbeispiel. Aber das kommt so ein bisschen ran an das, was du sagst mit dem Mainstream, wo du einfach nicht so den richtigen Funken hast und den findest du auch nicht. Und bei Söstrene hast du vielleicht nochmal diesen, wenn du da affin bist für skandinavisches Design, kriegst du da irgendwie einen Haken hingeworfen. Und da beiß ich wirklich mit voller Wucht rein in sowas.
Das ist ein schönes Bild. Ja, also ich glaube, bei Stationärkonzepten darf man eine Sache nicht vergessen, die leben ja extrem von der Frequenz. Und in einem Umfeld von Mieten gehen eher nach oben, also sprich knabbern dir Marge weg, wenn du nicht mit den Preisen nachziehst, Frequenzen gehen tendenziell runter. Das heißt, du musst dir sehr genau überlegen, wie du es schaffst, dass eine Frequenz bleibt. Und da kommen wir wieder in das Storytelling, was du beschrieben hast. Und entweder kannst du sozusagen die mangelnde Frequenz online auffangen. Da bist du natürlich im Home-Deko-Bereich, gibt's ja viele Player. Warum soll ich denn dann zu einem Laden gehen, wo man sagt, da ist mir das Sortiment zufällig nicht klar? Ich finde, also zum Beispiel bei Depot war es für mich immer so, Butlers, hätte ich gesagt, sind eher jünger, bisschen flippiger, hipper, so rum. Nicht flipper, hippiger, sondern
Flipper ist auch gut, ja.
Flipper und Hippo-Hippus. während Depot so ein bisschen bürgerlicher ist, mein Eindruck. So wie die eingerichtet sind, da stehen die Regale noch brav an der Wand und in der Mitte werden Sachen rumgeräumt. So. Wenn dir das aber online nicht gelingt, dass sozusagen das, was du in der Frequenz zwangsweise verlierst, das machen ja alle, das kann man ja auch nicht Depot anlasten, dass die Frequenz in den Innenstädten runtergeht oder in den Einkaufszentren sich zumindest anders verteilt, dann fehlen dir halt sehr, sehr relevante Umsätze, um so ein Geschäft rentabel zu gestalten. Und wir wissen, dass ein klassisches Handelsgeschäft über sehr, sehr, sehr wenig Prozentpunkte Marge funktioniert. Handelsgeschäfte, entweder bist du so speziell, dass du so einen krassen USP hast, dass du vielleicht ein bisschen mehr Rendite erzielen kannst und du auf dieser Zahl segeln kannst bis ans Ende deiner Tage. Oder du bist darauf angewiesen, dass es halt sehr viel davon gibt. Die Albrecht-Brüder wären nicht die reichsten Deutschen, wenn es drei Aldis in Deutschland gäbe, ne? Weil dann könntest du das Produkt nicht, dieses Handelsprodukt sozusagen nicht so fahren. So, und wenn du, das heißt, es kann zig Gründe geben. Es kann sein, dass sozusagen die Zahl der Filialen irgendwann aus finanziellen Gründen so klein wurde, dass man sie nicht mehr rentabel betreiben kann. Es kann sein, dass die Zahl der Flächen eigentlich gleich groß ist, aber die Frequenz geht runter, du kriegst es online nicht aufgefangen. Und dann kommen wieder diese Folgeeffekte rein. Dann fängst du vielleicht an, Sales zu machen, um doch noch was zu retten. Dann handelst du dir aber ein negatives Image ein. Dann hast du die falschen Produkte. Darf ich auch nicht vergessen, wenn du irgendwann in Schieflagen rätst, das kenne ich ja aus eigener trauriger Erfahrung genug, irgendwann hast du halt auch Probleme mit Lieferanten. Ne? Dann verschlechtern sich deine Einkaufsbedingungen. Ne? Der Teufel piept immer auf den größten Haufen. Ne? Wenn du in der Krise bist, dann kommt ja kein Lieferant an und sagt, mal, kann ich dir mal längere Zahlungsziele einräumen?
Ja,
ganz ne? Also ja. Zum Beispiel bei so einem Schutzschirmverfahren gibt es ein Sanierungsgutachten. Was macht ein Sanierungsgutachter? Erstmal, dass er Schweinekohle nimmt von dir. Der rechnet wöchentlich ab mit einem Zahlungsziel von 0 Tagen, gefühlt. Ne? Es ist für jemanden, der in Liquiditätsschwierigkeiten steckt, die zweitbeste Idee. Aber das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Ne? Also das, so funktioniert das Ganze. Das heißt, irgendwann kommst du aus einer kleinen Baustelle, die du vielleicht noch in den Griff bekommen hättest, vielleicht, wenn man sich frühzeitig gekümmert hätte, hast du auf einmal eine Vielzahl an Schwierigkeiten. Und am Ende mündet das dann in so einem Verfahren und dann sitzen zwei im Trocknen, wie wir hier, ja, und müssen darüber diskutieren oder wollen darüber diskutieren, was das für Gründe sind. Aber das ist halt immer so vielfältig. Grundsätzlich hätte ich mal gesagt, es ist schon tough, verhältnismäßig günstige, kleinteilige Produkte, die du vorher nicht anfassen kannst, digital zu kaufen. Und so ein Ladengeschäft macht an der Stelle schon hochgradig Sinn, aber.
Aber da wie gesagt, zum letzten Mal ist mein Systrene-Verweis, wenn da die Story stimmt und da wirklich das Storytelling, dann bestelle ich da 4, 5, 6 Dinge. Kleine und vielleicht auch mal eine Schüssel, weil ich auch weiß, dass das ordentlich ankommt. Also da machst du dann die Erfahrung und dann bist du drin. Aber die Story stimmt jedes Mal. Die machen tolle Newsletter, die sind immer themengebunden. Das ist einfach gut. Ich war jetzt nie Depot-Kunde, deswegen kann ich es nicht sagen, aber das ist der Grund, warum die, übrigens Deutschland größter Markt von Söstrene Grene, 80 Filialen und werden mehr. Also die werden sicherlich auf ein paar Depots draufspringen und die dänische Flagge mal reinrammen. Lieber Sachwalter von Depot, Weil wir ja hier eine schöne Folge haben, die unter dem Motto der 7 steht. Vielleicht ist ja die Idee, 7 Filialen in den 7 größten Städten und daraus ein richtig schönes Thema zu machen. Mach dich rar, mach dich begehrt und geh dahin, wo die meisten Menschen einkaufen. Das wäre doch was.
Das wäre schön. Das erinnert, wenn ich da, also als Gegenrede, erinnere mich ein bisschen an den Abercrombie & Fitch Gründer, der sich so rar gemacht hat, dass er sagte, ich möchte nicht, dass die Leute meine Klamotte tragen. Und dann alle anderen haben, okay, dann wollen wir auch nicht mehr.
Dann halt nicht, ja, genau.
Genau. Also man kann auch zu sehr an den Stadtrand ziehen, um sich rar zu machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer eine gute Idee, sich, und das muss man ja schon sagen, entweder funktioniert billig oder richtig hochwertig. Aber just another Rührschüssel oder just another Blumenvase ist wahrscheinlich auf lange Sicht nicht das Erfolgsversprechendste.
Ja, das finde ich gut. Also wir kommen damit auch zum Ende der Folge, weil mehr als just another Rührschüssel geht eigentlich nicht. Also auch so bilingual. Aber ich möchte dir noch eine Sache möchte ich noch kurz, weil wir die 7 so haben. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Wir sind in dem Alter, ich weiß, CDs spielen für die meisten keine Rolle mehr. Aber ich möchte dich gern fragen, warum oder ob du weißt, warum. Ich weiß, das ist alles subjektiv. Aber warum ist oft das 7. Lied auf einer CD das entweder beste, das außergewöhnlichste, das schnellste, das lauteste und das, was ein bisschen aus der Reihe tanzt? Warum?
Boah, so. Da hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ich bin ja noch so ein Vinyl-Typ.
Ja eben, jetzt pass auf. Und da dreht sich quasi die Antwort auf dem Teller.
Da dreht sich die Scheibe, ja, sag an.
Weil oft Lied Nummer 7 das erste Lied der zweiten Seite war. Und nicht damit sind diese Musiker natürlich alle groß geworden. Und meine Theorie ist, dass man dann für dieses Lied 7, und wenn du mal Vinylplatten anschaust, und das erste Lied auf der zweiten Seite ist oft entweder die zweite Single, die erste Single, irgendwie eins, wo sie ein bisschen was ausprobieren. Kannst du Beatles-Alben anschauen oder Led Zeppelin. Erstes Lied, zweite Seite, immer irgendwas Besonderes. Und deshalb ist, bei der CD hast du das nicht. Aber Lied 7 war immer oft so ein Stopper. Das wäre meine Theorie der 7. Widerlegt mich bitte und schreibt du@tradebyte.com. Ich nehme auch gern Beispiele von tollen Liedern Nummer 7. Mein Lieblingslied Nummer 7 wäre jetzt zum Beispiel ganz spontan No Rain von Blind Melon auf ihrer Debütplatte. Dreimal darfst du raten. Zweite Seite, erstes Lied.
Ja.
Ja? No Rain.
No Rain. Was für deine Sommerferien?
Das, ja, insofern starten wir jetzt in die Sommerferien, was aber nicht heißt, dass wir nicht wiederkommen. Wir versuchen noch so viel zwischen Badesee und Eiscreme noch ein paar Sendungen reinzuquetschen und bleiben im August einfach erstmal da. Zumindest noch nächste Woche. Da haben wir noch was vor, ne?
Da haben wir noch was vor. Ich werde mir jetzt, weil du mich mit dem Karpfen doch sehr verunsichert hast, doch noch Badeschuhe kaufen, glaube ich. Und hoffe, dass ich unverletzt, nicht ausgerutscht, auch hier wieder erscheinen kann.
Ja, also auf dem Karpfen ausrutschen ist wirklich auch, das ist dann nicht schön. In diesem Sinne, bleibt schön stabil, bleibt alle schön digital da draußen. Wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen tschö mit Ö.
Tschö mit Ö und immer gut eincremen. Bis dahin. Ciao, ciao.
Und damit schließen wir ein weiteres Kapitel der unendlichen Geschichte des digitalen Handels. Vielen Dank fürs Zuhören. Hast du Anregungen oder Themen für zukünftige Folgen? Melde dich gerne bei uns. Bleib neugierig und informiert. Sende uns eine Nachricht an duo@tradebyte.com.